Zu der nächsten Sendung begrüßt Sie ganz herzlich Ihre Andrea Marti. Heute hören Sie eine neue Berufungsgeschichte von der Toggenburgerin Schwester Petra vom Kloster Leiden Christi in Gunten. Die Bitte Jesu bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter in seinen Weinberg zu senden, ist ein klares Anliegen vom Herrn, um geistliche Berufungen zu beten. Bei Radio Gloria hören Sie regelmässig Berufungs- und Lebensgeschichten von Diakonen, Priester, Ordensleuten und Bischöfen. Und unter anderem beten wir auch regelmässig am Donnerstag für Berufungen. Und heute hören Sie ein besonderes Berufungszeugnis von der Schwester Petra Rüeg vom Kapuzinerinnenkloster Leiden Christi in Gunten, wo einen langen Entscheidungsweg mit verschiedenen Auslandaufenthalten hinter sich hat. Und so begrüße ich dich, Schwester Petra, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf deinen Berufungsweg.
Danke vielmals, Andrea, auch für die Einladung und die Bitte, ob ich ein Interview gebe oder einfach über meine Berufungsgeschichte erzählen. Und das soll ja immer sein, um den Herrn gross zu machen. Und ich möchte eigentlich über das Zeugnis jetzt das Wort stellen vom Jeremia 29, Vers 11. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Spruch des Herrn. Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, so erhöre ich euch. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden. Spruch des Herrn. Das ist ein Wort, das mich sehr prägt hat auf meinem Weg. Ich komme dann später nochmal darauf zurück. Jetzt zuerst möchte ich einmal ein bisschen erzählen, wie ich aufgewachsen bin. Also ich bin in einer gut katholischen Familie aufgewachsen. Wir sind jeden Sonntag in Kirche. Ich bin in Dietikon aufgewachsen, darum habe ich auch in einer Zürcher Einschlag, obwohl ich Toggenburgerin bin. Wir sind dann später ins Toggenburg gezügelt. Und meine Eltern haben schon damals in Dietikon noch, sind sie in einem evangelischen Bibelkreis gewesen. Und ja, in dem Sinn aktiv. Aber mein Vater ist dann mit 50 auch in eine schwere Lebenskrise gekommen. Und so hat er eigentlich dazu gefunden zur Bibelgruppe Immanuel. Und ich selber bin mit 13, 14 sind zu uns in die Schule gekommen und haben uns auch so junge Bibelgruppe vorgestellt. Und das war auch vom gleichen initiiert vom Pfarrer Leo Tanner. Es ist aber eher nicht er selber hat geleitet, sondern junge. Und dort bin ich in die Bibelgruppe gekommen und so sind eigentlich gleichzeitig ich und meine Eltern in die Gruppe gekommen von der Bibelgruppe Immanuel. Und das war einfach ganz wichtig für unseren Weg. Wir haben da eigentlich eine ganz tiefe persönliche Beziehung gefunden zu Jesus. Und das, denke ich, das hat mich sehr stark geprägt, eigentlich von meinem Kindsein, also von meinem Kinderglauben zum Erwachsenenglauben. Also die persönliche Beziehung zu Jesus und ihn auch wirklich ins Herz aufnehmen. Das hat auch der Pfarrer Leo Tanner eigentlich uns sehr stark mitgegeben. Er hat uns auch hineingeführt in die eucharistische Anbetung. Das war für mich auch ganz fremd gewesen. Und wir hatten dazu mal eine wunderbare, eben so junge Bibelgruppe gehabt, eine gemischte. Und wir sind so begeistert gewesen. Wir sind dann auch miteinander auf der See und wir haben auch sonst Glaubenswochen gehabt, dann in Einsiedl, da im Jugendzentrum. Und es war einfach ganz lebendig gewesen. Und so habe ich auch nie das Gefühl gehabt, ich bin allein unterwegs oder so. Und auch interessant ist, dass von dieser Gruppe dazu mal sind heute ganz viele in kirchlichen Berufen. Was ich gemacht habe beruflich, ich habe das KV gemacht, habe dann aber nicht auf dem KV gearbeitet lang. Ich habe einfach die Sehnsucht gehabt, den Glauben, den ich so tief erleben durfte, weitergeben. Ich habe einen Aufenthalt gemacht in Frankreich. Dort habe ich in der Gemeinschaft Le Chemin Neuf ein halbes Jahr einen freiwilligen Aufenthalt machen. Ich habe in der Küche gearbeitet. Und gleichzeitig wollte ich ein bisschen Französisch lernen und natürlich Gemeinschaft kennenlernen. Ich hatte aber jetzt nicht Interesse, also habe nicht das Gefühl von einer Berufung oder so. Und dort in dieser Gemeinschaft durfte ich etwas Wesentliches aber kennenlernen, und zwar geistliche Begleitung. Jeder von dieser Gemeinschaft, egal ob er freiwillig ist oder fest dabei ist oder so, wird von einer anderen Person begleitet. Und man hat einfach einmal im Monat ein geistliches Gespräch, wo man über seinen eigenen Weg erzählt und auch miteinander betet und versucht auch gemeinsam auf Gott zu hören. Und das ist eigentlich etwas, was mich bis heute begleitet und was ich als sehr wertvoll empfinde. Die Begleitung kann ein Priester sein oder auch wirklich eine Laien oder ein Laie. Genau. Und dann habe ich dann auf jeden Fall, nachdem ich da in Frankreich gewesen bin, habe ich einfach gespürt, ich möchte gerne den Glauben eben weitergeben und habe dann den Leo Tanner angefragt. Der Pfarrer Leo Tanner war damals in Rhinecktal, ob er eine Arbeit hätte für mich, so, ja, in diesem Bereich. Und dann hat er dann gesagt, ich soll doch einfach einmal ankommen. Und dann auf jeden Fall ist dann später dann ein Türli aufgegangen, es ist dann eine Stelle frei geworden als Jugendseelsorgerin. Und ich habe dann auch noch die Ausbildung gemacht als Katechetin im Nebenamt. Und dann habe ich eigentlich 3 Jahre in dieser Jugendarbeit gearbeitet, bin aber auch wirklich sehr stark an meine Grenzen gekommen. Irgendwie habe ich einfach, ja, ich habe gemerkt, ja, innerlich bin ich noch sehr unfrei gewesen und ja, es war einfach eine ganz schwere Zeit. Ich habe dann dort auch eine Zeit lang noch mit einem Freund zusammen die Jugendarbeit gemacht. Die Freundschaft ist entstanden dort in dieser Zeit. Und auf jeden Fall, als ich dann nachher die 3 Jahre die Jugendarbeit aufgehört habe, ist dann auch die Beziehung zu Ende gegangen. Und das war für mich eigentlich einer meiner grössten Tiefpunkte in meinem Leben. Und in diesem Tiefpunkt habe ich die Bibelstelle bekommen, die ich vorher zitiert habe, aus dem Jesaja 29,11 von einer Freundin. Und das Wissen, dass der Herr Pläne vom Heil hat, das hat mich einfach wirklich getragen. Und so habe ich dann eigentlich auch angefangen zu beten. Ich habe gedacht, ja Herr, ich lege mich einfach ganz in deine Hand und ich möchte offen sein für das, was du willst für mich. Sei es Familie oder sei es eben vielleicht sogar den Weg ins Kloster. Ich habe irgendwie gewusst, ich habe dann immer gebetet von dort an, Herr, dein Wille soll geschehen, du mich führen. Und zwar im Vertrauen, dass er eigentlich weiss, was er in mich hineingelegt hat und was mich auch glücklich macht. Und so bin ich eigentlich meinen Weg weitergegangen, habe auch andere Beziehungen noch gehabt. Ich habe dann, nach dieser Jugendarbeit habe ich das erste Mal eine Servicestelle angenommen, einmal in Davos, so Wintersaisonstelle, und einmal in der Bittmeralp. Und zwischendrin bin ich nach Amerika gegangen, um ein bisschen Englisch zu lernen. Nachher bin ich dann das erste Mal, habe ich dann auf meinem Beruf gearbeitet, als Hotelsekretärin. Und ein bisschen später habe ich dann eine Stelle angenommen, als auf dem Büro in der Industrie. Dort hat es mir sehr gut gefallen, es war ein sehr gutes Team gewesen. Dort hat es ein bisschen das mit angefangen mit meiner Berufung ins Kloster. Ich hatte dann auch eine Freundschaft gehabt, wir sind auf Medjugorje mit dem Leo Tanner, er hat das organisiert. Und dann nachher, dort in Medjugorje, bin ich noch mit dem Freund gegangen. Und ich habe einfach dann gemerkt, als ich von Medjugorje zurückgekommen bin, sind ganz wesentliche Sachen passiert. Also wie Frucht habe ich dann gesehen von dem Aufenthalt in Medjugorje. Vorher war es so, dass jemand immer gesagt hat, ja, ich soll unbedingt auf Medjugorje mal gehen und so. Und ich habe immer gedacht, ja, ist schon gut. Also es hat mich jetzt nicht gerade so angezogen. Aber weil eben das Angebot war, habe ich gedacht, ja, jetzt gehe ich mal. Und auf jeden Fall nachdem ich war, bin ich dann regelmäßig, also sehr häufig beichten. Habe dann auch wirklich viel müssen brüllen bei diesen Beichtgesprächen. Ich denke, es ist auch viel innere Heilung passiert. Und ja, ich habe dann mal an einem Tag, ich weiss genau noch, wenn es war, es war am Stephanustag, am 27. Dezember, sind wir in der Idaburg, in der Kirche gewesen, meine Eltern und ich. Und mal nach der Kirche habe ich zu ihnen gesagt, du, wir könnten doch auch jeden Tag in die Heilige Messe gehen. Vorher ist das mir irgendwie gar nicht in den Sinn gekommen. Ich habe gedacht, ja, ich habe schon morgen gebetet, das ist immer, meine Eltern auch eigentlich, aber wir haben, ja, eigentlich unter der Woche haben wir gar nicht gedacht, zu mir Kirche gehen. Und auf jeden Fall habe ich dann, ja, bin ich dann auf die Suche, wo das könnte sein, und bin dann in einer Glaubenswoche und dort habe ich dann jemanden kennengelernt. Und so ist dann nachher hat sich dann gezeigt, wo das ist. In dieser Glaubenswoche habe ich dann eine Österreicherin kennengelernt dort, und die hat mir gesagt, sie gehe immer ins Kloster Gladburg, ins Benediktinerinnenkloster, in die Heilige Messe, jetzt sei jeden Tag eine Heilige Messe. Und ich habe dort damals in Algenzhausen gearbeitet, das ist also gerade bei Utzil und ist eben auch sehr nahe dort hin. Und dann habe ich das zu meinen Eltern gesagt, ob sie bereit sind, von ganzer Schule auch dort hin zu fahren. Und dann haben wir das so gemacht. Dann sind wir wirklich dort regelmäßig in die Heilige Messe gegangen. Ich habe dann voraus habe ich dann auch die Freundschaft schon aufgehört gehabt. Ich habe irgendwie einfach gemerkt, ich kann einfach mein Herz nicht können ganz verschenken. Und dann war es dann so gewesen, dann sind wir dort in die Heilige Messe und irgendwann fragt mich die Freundin dazu mal, Brigitta hat sie geheißen, eine Österreicherin, hat sie gesagt, du, können wir nicht einmal da in das Kloster schauen, wie das ist? Und dann habe ich gedacht, nein, also in ein geschlossenes Kloster schauen, nein, also, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber das Interessante ist dann gewesen, zumal hat mich das einfach angezogen wie ein Magnet. Ich habe auch nicht gewusst, was da passiert. Und dann nachher habe ich dann zu ihr gesagt, du, eigentlich möchte ich jetzt doch einmal gerne schauen. Und sie hat dann aber noch andere Projekte oben gehabt. Und dann habe ich gesagt zu ihr, ich gehe einfach jetzt einmal über Weihnachten, Neujahr, frage ich, ob ich gehen kann. Und dann habe ich dann angerufen und dann ist das wirklich möglich gewesen. Und sie hat dann schon gesagt, ja, weißt du, dann können wir dann in die Klausur rein und so und sehen, wie das drinnen ist und so. Und ich habe gedacht, ja, ist schon gut, also für mich ist das nicht so Besonderes. Und dann nachher ist es aber wirklich so gewesen, als ich dann das erste Mal da war, das Gespräch hatte mit der Schwester und sie hat mich dann reingenommen in die Klausur. Also dann ist etwas ganz Grosses passiert. Ich bin dann zutiefst im Herzen berührt gewesen, also fast erschüttert gewesen. Und hätte einfach gar können brüllen. Und ich habe gar nicht gewusst, was jetzt da eigentlich passiert. Und es war wie gewesen, vorher in dieser Beziehung, die ich mit diesen Männern hatte, habe ich immer gedacht, ich möchte eigentlich mich hingeben, ich möchte Familie haben und so, aber es ist eigentlich nicht gegangen. Und dann, da ist dann irgendwie einfach mein Herz aufgegangen. Vorher habe ich mit dem Verstand wählen und mein Herz ist nicht aufgegangen. Da ist mein Herz aufgegangen und mein Verstand hat gemacht, was passiert jetzt? Und das war eigentlich ja, das Berufungserlebnis gewesen. Ich hatte dann das auch dazu, mal hatte ich noch einen geistlichen Begleiter, den Bischof Marian. Er war dazu mal Abt gewesen, noch im Missionskloster Uznach, Benediktinermissionar in Uznach. Und ich habe mit ihm aber eigentlich nie über Kloster geredet oder so. Ich habe einfach immer das alles, was im Alltag oder im Büro oder so, was mich beschäftigt hat, mit ihm besprochen. Und Kloster war kein Thema. Und was das dann passiert ist, habe ich gedacht, jetzt bin ich aber wirklich gespannt, was er sagt dazu, zu dem, was jetzt da passiert ist. Und dann bin ich dann wieder zu ihm in Begleitung und mit darüber geredet. Und er hat dann nur so cool gemacht, ja, er hat schon immer gedacht, dass es bei mir in die Richtung geht. Und dann hat er mir dann Mut gemacht, ich soll doch einmal schauen, eine Woche oder so. Und ich kann ja nichts verlieren, ich soll doch einfach mal jetzt in die Richtung gehen. Und ich habe das dann so gemacht. Im Frühling habe ich dann eine Woche Ferien genommen und bin dann schauen. Und ich habe dann schon die ersten paar Tage gemerkt, oh, das wird nicht so einfach. Aber ich habe dann mir gesagt, jetzt tue ich nicht schon am Anfang denken, ist es jetzt das oder nicht. Ich warte jetzt einfach bis gegen Ende Woche. Und ich habe es dann so, wie mir ist es dann so gewesen, ich habe dann am Donnerstag von dieser Woche, habe ich dann nach dem Kommunionempfang so Jesus in meinem Herzen gefragt, möchtest du das? Und dann ist es ja gekommen und das ist eigentlich meine Entscheidung gewesen. Das war im Frühling gewesen, und dann habe ich gewusst, das ist ein geschlossenes Kloster, ich werde nachher nicht mehr gross raus, ich werde auch nicht mehr Skifahren, was ich immer sehr gerne gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich nicht sofort. Dann habe ich dann gewartet, quasi noch mal fast ein Jahr, ja, dann. Also was auch noch ganz interessant ist, ich bin dann mit meinen Geschwistern, dann habe ich es dann auch mal müssen sagen, oder? Dann sind wir dann am 2000, sind wir dann auf die Insel Mainau gegangen und dann habe ich es ihnen dort gesagt, dass ich ins Kloster gehe. Und nachher ist das genau das Datum gewesen vom 4.4.2004. Und das Billett habe ich immer noch behalten, weil das ist einfach eine Schnapszahl gewesen. Und lustigerweise habe ich dann eben im Mai rein, bin ich dann gegangen, ins Kloster. Ich wollte eigentlich früher gehen. Und die Oberin hat gesagt, nein, sie will, dass ich dann und dann komme. Und dann ist das genau der 5.5.2005 gewesen, wo ich rein bin. Am 5 vor 5 sogar. Also das war nicht geplant, aber das hat sich einfach irgendwie so ergeben. Vielleicht darum, dass ich, weil ich ein schlechtes Zahlengedächtnis habe. Und auf jeden Fall, das haben wir immer können merken. Das war wirklich klar gewesen. Und ich sage einfach auch, Gott hat Humor. Auf jeden Fall bin ich dann dort drin. Es hat mir sehr vieles gefallen und vieles war auch schwierig. Halt vieles auch, ja, es ist halt ein Leben auch ein Stück in der Einsamkeit, obwohl man in einer Gemeinschaft ist. Und das ist für mich immer sehr schwierig, weil ich halt sehr ein Beziehungsmensch bin. Und ja, einfach gewisse Sachen halt, ich hatte auch noch viel Ängste in mir, muss ich auch sagen. Und ja, es ist einfach dann immer wieder einmal schwierig gewesen. Ich habe das auch zum Ausdruck gebracht. Aber irgendwie habe ich einfach gedacht, Gott hat mich jetzt da berufen. Und jetzt, ja, quasi muss ich jetzt den Weg ja auch gehen. Und dann habe ich auch dann mal dürfen noch Psalterion lernen. Da bin ich jetzt in Kloster Notkersegg gegangen, auf St. Gallen. Ich habe mich das dort, die jetzige Oberin, Schwester Manuela Schreiner, hat mich das gelehrt. Und dann habe ich dort auch gute Gespräche mit diesen Schwestern und bin dann einmal dort in die Ferien gegangen. Ja, und dann habe ich nachher einfach, bin ich dann einmal mit einer Schwester unterwegs gewesen und dann hat sie einfach nur gesagt zu mir, eben sie sehe einfach, wie ich leide. Und dann habe ich ihr gesagt, ja weisst, ich kann einfach noch nie richtig können sagen, dass ich mich in diesem Kloster zuhause fühle. Und dann hat sie gesagt, aber wenn das so ist, dann musst du das wirklich dir nochmal ernsthaft überlegen, weil das solltest du schon können sagen. Und so ist dann das alles ins Rollen gekommen. Ich habe dann auch mit dem Bischof Marian darüber geredet. Eigentlich habe ich bis jetzt immer das Gefühl gehabt, das ist jetzt mein Weg und das ist mein Platz. Und als ich dann das erste Mal auch gesagt habe, ich bin mir wirklich am Überlegen, ob das wirklich der Platz ist, hat dann er sofort eingehakt. Er hat halt nicht voraus dürfen, selber von sich aus sagen, ja, das in Frage stellen. Er hat eigentlich gewartet auf mich. Und so ist es dann ins Rollen gekommen. Ich habe dann einfach gesagt, ich möchte gerne quasi eine Auszeit, um mir wirklich das nochmal zu prüfen. Und dann bin ich dann auch ins Kloster Notkersegg, um das nochmal zu prüfen. Und in dieser Zeit ist dann für mich klar geworden, ich gehe den Weg nicht mehr weiter in diesem Kloster. Und gleichzeitig habe ich aber gewusst, ich habe Berufung. Jetzt muss ich nochmal ein bisschen zurückdrehen, meine Geschichte, weil es ist so, ich habe dann vor meiner zeitlichen, ich habe die zeitliche Professur im Kloster Glaburg habe ich abgelegt als Benediktinerin. Und bevor dass ich die zeitliche Professur abgelegt habe, habe ich wirklich eine ganz grosse Krise gehabt, habe einen Brief geschrieben ans Kloster und so. Und dann habe ich einfach nochmal gebeten, dass ich doch mit dem Bischof Marin ein Gespräch habe. Und dann habe ich mit ihm, und dann haben sie mich das, habe ich dann das dürfen. Voraus habe ich nicht mehr können zu ihm mit Begleitung. Da bin ich intern dann begleitet worden von einer Schwester. Und dann habe ich das Gespräch gehabt mit ihm und dann habe ich einfach zu Gott gesagt, schau, seine Antwort ist deine Antwort. Wenn er sagt, ich soll die zeitliche Professur machen, dann werde ich sie machen. Und wenn nicht, dann, ja, dann halt nicht. Auf jeden Fall habe ich dann mit ihm geredet, habe alle über meine Schwierigkeiten erzählt. Und er hat mir dann trotzdem Mut gemacht, um den Schritt zu tun. Und ich habe den Schritt da und ich muss sagen, die zeitliche Professur an diesem Tag, das war für mich der glücklichste Tag in meinem Leben. Ich hatte so eine Freude gehabt. Ich war so erfüllt von der Liebe Gottes. Ich hatte nicht einmal Hunger. Ja, es war eigentlich wirklich ein ganz besonderer Tag. Aber ich glaube, das hätte müssen sein, dieser Tag. Sonst hätte ich nicht festgehalten an der Berufung. Sonst wäre ich vielleicht raus aus dem Kloster und wäre wieder in die Welt zurück. Aber so habe ich gewusst, die Berufung ist da und ich gehe auf dem Weg weiter. Und vielleicht können wir jetzt mal ein bisschen Musik hören.
Mhm, gerne.
Du bist mein wunderbarer Hirt, der mich zu frischen Wassern führt. Du hast so reich gedeckt des Königs Tisch für mich. Du bist mein Stecken und mein Stab, und wandre ich im finstern Tal, fürcht ich kein Unglück mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist wunderbarer Hirt. den Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still, sie wird still. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt.
Ja, Jesus ist wirklich mein wunderbarer Hirt. Immer noch, und er ist es immer gewesen. Und jetzt möchte ich gerne weiter erzählen von meinem Berufungsweg. Ich bin dann eben aus dem Kloster Glaburg als Benediktinerin Kloster raus und habe dann dürfen bei den Kapuzinerinnen in dem Kloster Notkersek mitleben. Und ich habe dann aber von Anfang an gesagt, ich möchte gerne mitleben mit der Option, dass es vielleicht könnte mein Platz sein, aber mit der Offenheit, dass ich auch von dort aus andere Sachen anschauen darf. Und ich hatte dann schon so drei Sachen im Kopf gehabt. Das eine war die Seligpreisung, ein Entzug. Dann der Cenacolo, Gemeinschaft von der Schwester Elvira in Italien. Und Dominikanerinnen in Gazis. Genau. Und dann nachher bin ich dann zu den Seligpreisungen auf Zug gegangen, schauen. Etwa einen Monat. Und es hat mir eigentlich gut gefallen. Aber es hat irgendwie nicht Klick gemacht. Und bevor ich in die Seligpreisungen bin, habe ich aber gedacht, ja, also, ich habe dann auch einen Film geschaut über Cenacolo in Italien und danach habe ich gedacht, ja, also, ich glaube, das mit dem Cenacolo in Italien, das lasse ich fahren, weil jetzt, ja, jetzt muss ich noch, oder ja, mit dem Italienisch lernen, habe ich einfach gedacht, ja, nein, also ich muss vielleicht noch sagen, das habe ich jetzt gar nicht erzählt, wegen dem Alter, ich bin erst, das erste Mal, als ich ins Kloster bin, ich schon 32 gewesen, also 33 dann gerade geworden. Und dann bin ich ja, ich habe dann gedacht, ja, jetzt noch Italienisch lernen, nein. Und dann war aber Besonderes gewesen, in dieser Gemeinschaft, in der Seligpreisungen, war dann auch eine junge Frau gewesen, die einen Unfall hatte und ist dann, hat dann auch dort ein bisschen mitgelebt in den Seligpreisungen. Und dann hat es einen Abend gegeben, wo wir nur das zweite zu Nacht gegessen haben. Das ist auch, sonst ist irgendwie, die haben etwas abgehauen. Und dann nachher hat sie mir auf jeden Fall bei dem Nachtessen die ganze Zeit über den Cenacolo erzählt, voller Begeisterung. Sie sei dort gewesen und das sei super und mal, ich soll doch dort hin und so. Und irgendwie habe ich dann gedacht, ja, das ist jetzt irgendwie ein Wink von oben. Ja, und dann auf jeden Fall bin ich dann wirklich auch in den Cenacolo schauen. Ein paar Minuten mitgelebt. Und wie soll ich sagen, es war sehr, sehr schmerzhaft gewesen auch, dieser Prozess. Das ist eine Gemeinschaft, wo sie Drogensüchtige. Das ist eine Schwester, eine Vizentinerin, sie hat es gegründet. Sie hat eigentlich die Sehnsucht gehabt, um etwas machen für die Drogensüchtigen. Sie hat einfach die Not gesehen. Und ist dann eigentlich, sie hat eine Berufung gehabt, innerhalb von der Berufung, sie ist dann als Vincentinerin raus und ist dann ganz, hat gelebt für das, für die Jungen, die eben Drogenprobleme haben. Und am Anfang war das eigentlich nur gerade das Haus gewesen, wo sie gekommen sind, die Drogensüchtigen, haben Therapie gemacht und sind wieder gegangen. Bis sie gesagt haben, Schwester Elvira, wir wollen eigentlich so leben, wie du lebst, ganz aus der Vorsehung Gottes und ganz aus dem Evangelium leben. Und so ist das eigentlich entstanden, wirklich ein Werk von der Vorsehung. Und ja, und sie arbeiten einfach, sie leben miteinander in Häusern. Es hat Frauenhäuser, es hat Männerhäuser. Und sie leben miteinander, sie arbeiten miteinander und beten miteinander. Und es gibt eben dann Einzelne, die sich engagieren und solche, die dann eben kommen und gehen, die dann ja, nur eine Zeit dort sind. Und dann gibt es eben solche wie ich, die eigentlich nicht Drogenprobleme haben in dem Sinn, aber die einfach so angezogen werden vom Lebensstil. Und ja, auf jeden Fall, was auch noch entstanden ist, das hat die Schwester Elvira gar nie gedacht, es hat auch dann das geweihte Leben entstanden. Also Männer und Frauen, die ihr Leben dort auch Gott, also sie machen das Versprechen. Wie, also wie andere Ordensleute auch zum Teil so. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ja, ich könnte ja dort jetzt einen Weg gehen als Schwester. Und so bin ich dann wieder zurück und ja, ich konnte mit Schwester Elvira noch reden, bevor ich dann wieder zurück bin. Und habe sie auch gefragt und so. Und sie hat dann mir Mut gemacht, dass soll ich kommen. Und so habe ich dann einen Weg dort angefangen als Schwester. Wir haben dann in einem eigenen Haus gewohnt, in einer alten Villa, die sie renoviert haben. Und haben dort zusammen gearbeitet, gebetet. Und ja, wir waren ganz fröhliche Schwestern gewesen. Wir haben auch immer wieder Zeugnis gegeben oder sind auf die Straße oder Rosenkranz gebeten. Und ja, es war ein intensives Leben gewesen. Aber was für mich natürlich immer eine Schwierigkeit war, ist ein Stück weit die Sprache. Ich konnte nie ganz gut Italienisch reden. Und ja, irgendwie, ich weiss auch nicht, es war einfach auch immer ein bisschen schwierig gewesen. Auf jeden Fall habe ich dann zu Gott gesagt, los, ich gehe meinen Weg jetzt da. Wenn du nicht willst, dann musst du es jetzt du irgendwie stoppen oder so führen, dass es nicht so weit kommt. Und dann sind wir dann vor einem Fest gestanden, wo wir einen Schleier bekommen hätten. Wir hatten voraus Exerzitien gehabt. Es war für mich ganz innerlich eine schwere Zeit. Ich habe mich eigentlich, wie soll ich das sagen, wie außerhalb der Gemeinschaft gefühlt. Und habe dann, ja, bin dann eigentlich gespannt gewesen, ob ich überhaupt den Schleier auch bekomme. Ich habe auch eigentlich ein Gespräch erbittet mit dem Priester, was zuerst geheißen hat, ja, es gibt ein Gespräch und dann ist es eigentlich nicht so weit gekommen. Auf jeden Fall wäre das an Pfingsten gewesen. Und dann nachher ist es dann kurz bevor das Fest gewesen wäre, haben sie mich gerufen und gesagt, sie sagen nochmal aufs Gespräch gekommen, wegen mir eigentlich nicht gewollt. Sie haben mir den Schleier gegeben, aber sie haben einfach gemerkt, es ist wie nicht reif, ich soll jetzt nochmal heimgehen und es käme jetzt nicht zu dem. Meine Eltern haben aber eigentlich schon geplant gehabt, zum kommen zu dem Fest. Und auf jeden Fall ist es dann nicht zustande gekommen. Ich bin dann heim. Ich habe dann auch natürlich brüllt. Das ist für mich irgendwie, habe ich mich dann schon darauf eingestellt, dass es jetzt so ist. Und dann auf jeden Fall ist es dann so gewesen, näher, dass ich heimgefahren bin mit dem Zug, umso wöhler ist es mir geworden. Und ja, mein Vater hat dann auch gesagt, er hätte also wirklich zu Gott gebetet, warum das jetzt die Petra so weiten Weg müsse. Also ich kann das schon nicht verstehen und so. Und dann habe ich gesagt zu ihm, ja, du hast wahrscheinlich so gut gebetet, dass ich jetzt wieder zurückkomme. Auf jeden Fall bin ich dann retour, konnte dann mit meinen Eltern wohnen und habe dann gedacht, so, jetzt gehe ich zum Bruder Klaus, mache eine Woche für mich Ferien, um einfach einmal noch wirklich fragen, was der Herr jetzt möchte mit mir, was ich jetzt machen soll. Genau, und nachher, und was ich jetzt auch noch nicht gesagt habe, das ist, glaube ich, voraus noch gegangen, bei den Dominikanerinnen habe ich nämlich auch angefragt. Aber dort war es so, sie haben gesagt, sie nehmen nur Frauen bis 35. Und ich war dort schon über 35 gewesen. Und dann war eigentlich gerade schon klar, der Weg geht nicht auf. Genau. Und nachher, ja, habe ich dann nochmal gedacht, vielleicht ist jetzt doch das Kloster Notkersegg ein Platz für mich. Ich hatte dann ein Gespräch mit diesen Schwestern. Aber der Weg ist dann nicht aufgegangen. Ich habe es dann auch loslassen, so. Und der Bischof Marian hat dann wieder Kontakt aufgenommen mit ihm und er hat mir dann geraten, ich soll doch einfach raus wieder in die Welt und Jesus wird es mir zeigen. Also das ist im 2013 bin ich zurückgekommen von dem Cenacolo. Und dann hatte ich eine Freundin gehabt, und die hat immer wieder Radio Maria gehört, die war ganz begeistert von dem Radio Maria, auch meine Eltern. Und und nachher sind wir am Tag der offenen Tür dort hin. Und dann nachher habe ich dann mit dem Thomas Rellstab geredet, mit dem Direktor vom Radio. Und er hat gesagt, ja, ich könnte ja mal zu ihnen gehen, mal dort probieren, arbeiten und so. Und dann habe ich zuerst abgewunken. Und dann ist das aber dann wirklich so weit gekommen, dass ich dann bei Radio Maria gearbeitet habe. Genau, aber immer mit dem Hinterkopf wegen Gemeinschaft. Dass, ja, irgendwann vielleicht der Weg schon aufgeht. Ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht, dort in Oerlikon als Fußpflegerin, weil ich denke, wenn dann der Weg ins Kloster nicht aufgeht, dann könnte ich mir das noch vorstellen, so draussen, Fußpflegerin und vielleicht sonst noch einen Job. Oder wenn ich dann ins Kloster gehe, könnt ihr das machen bei den Schwestern. Genau. Und dann nachher, ist das im 2014 irgendwie, im Frühling, glaube ich, ist dann auch irgendwann klar gewesen, dass ich bei Radio Maria dann wieder aufhöre. Und auf jeden Fall habe ich dann mit meinen Eltern, ich weiss noch genau den Tag, wir haben zusammen gejasset am Mittag. Und dann sagt mein Vater nur so zu mir, du hast eigentlich den Gedanken von Gemeinschaft, ist jetzt das vorbei, ist das für dich abgeschlossen, das Thema? Habe ich gesagt, nein, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich am Brüten, wie ich jetzt weitergehen soll, ob ich jetzt zuerst wirklich als Fußpflegerin anfangen oder ob ich zuerst nochmal in eine Gemeinschaft schauen soll. Und auf jeden Fall hat er gesagt, ja, willst du nicht einmal in das Kloster der Christi schauen? Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich ist das bei mir auch das Oberste, weil interessant war, wenn die Leute mich draussen getroffen haben und so, mich angesprochen haben auf meinem Weg und so, dann haben sie immer von dem Kloster der Christi geredet. Und was auch noch vorausgegangen ist, als ich noch Benediktinerin war, haben wir einmal einen Ausflug gemacht in Ahorn und dann sind wir bei dieser Wanderung dann den Kronberg draufgekommen und mit der Seilbahn runtergefahren und haben dann per Zufall die Oberin getroffen von da, Schwester Miriam, vom Kloster der Christi in Jakobsbad. Und dann nachher hat sie uns eingeladen und sie hat dann uns das alles so gezeigt. Und ja, es hat mir irgendwie noch gefallen und sie hat dann auch, ja, es hat mir irgendwie noch Eindruck gemacht. Aber es war jetzt nicht so gewesen, dass ich gedacht habe, ja, das ist es jetzt. Aber interessant war gleich, dass das Kloster ist innerlich bei mir viel auch auftaucht. Ja, ich kann es nicht anders erklären. Es war vielmal in meinen Gedanken schon gewesen. Und dann nachher habe ich zum Vater gesagt, als er das so gesagt hat, ja, weißt du was, komm, jetzt, ich rufe mal dort an und ich frage mal, ob ich vielleicht wirklich einmal dort ein paar Wochen mitleben oder so. Und das habe ich dann gerade gemacht, gerade an dem Mittag, gerade nach dem Jass habe ich dann angerufen und habe dann die Schwester mir einmal gefragt, ob ich kommen kann, mal schauen. Oder einfach, ja, da hat sie auch andere Frauen, die mir kommen und so Auszeit machen. Und ich habe mich dann nicht gerade outen schon. Aber ja, sie hat vielleicht auch schon, ich weiß auch nicht, hat sie schon etwas geahnt. Auf jeden Fall bin ich dann da angekommen. Und muss sagen, ich durfte eine ganz wunderbare Zeit erleben. Aber als ich dann am letzten Tag, ich bin einfach auch nicht sicher, ist es jetzt das oder nicht. Und dann war auch ein Nachbar, mit dem hatte ich auch noch über Kontakt gehabt. Und er hat mir dann auch Mut gemacht, weil ich soll es doch versuchen. Und ich bin dann auch in einer geistlichen Begleitung bei einem anderen Priester. Und er hat mir auch Mut gemacht, ich soll es doch probieren. Und das ist dann eigentlich, aufgrund von dem habe ich dann den Schritt gemacht und bin dann im Oktober, 1. Oktober 2014, das war der Tag der kleinen heiligen Therese, da habe ich bewusst gewählt, bin ich dann da ins Kloster gekommen. Ja, genau, und das ist jetzt einfach, seitdem bin ich jetzt da, habe auch meine verschiedenen Krisen hinter mir. Ich denke, ich gehöre vielleicht zu dieser Generation Jungen, die wirklich auch Angst haben vor der letzten Entscheidung. Ich denke, so, sich wirklich ganz verschenken, das ist schon etwas, wo ich dann gemerkt habe, es kommt wieder, auch hier im Kloster. Und ja, ich musste einfach anschauen, was sind das für Ängste. Immer auch wieder einmal Krisen gehabt, wo ich dachte, ja, möchte ich das wirklich, will ich den Weg gehen? Und habe dann ganz grosse Krisen erlebt, so dass ich gedacht habe, jetzt gehe ich wieder raus. Ich habe mir das ganz konkret vorgestellt. Und ich hatte dann jemanden gehabt, auch der mich begleitet hat, der mir gesagt hat, weißt du, du bist schon ganz frei zum Gehen. Aber eins musst du wissen, du nimmst das mit, die Thematik, du wirst irgendwann wieder an den Punkt kommen, wo es darum geht, sich ganz verschenken, und du wirst wieder die Ängste haben. Und wo sie mir das gesagt hat, ist das für mich unglaublich befreiend gewesen. Ich habe dann gedacht, ja, es stimmt, ich nehme das mit, es ist in mir, ich muss es anschauen. Und eigentlich gefällt es mir da. Aber die Ängste kommen einfach immer wieder. Aber eigentlich grundsätzlich fühle ich mich sehr, sehr wohl da. Und ist es eigentlich... in meiner Natur. Also das geregelte Leben, das dürfen für Gott leben, das gemeinsame Gebet. Und überhaupt natürlich, die Gegend hat mir immer gefallen. Ich muss sagen, das Appenzellerland hat mich immer angezogen. Das ist etwas Besonderes gewesen, ja. Und was mich auch sehr angesprochen hat, von Anfang an eigentlich da, unsere Gründerin, Maria Johanna Rosa Bettig, die das gegründet hat, sie hat wirklich, der Gründungszweck ist die Anbetung vom kostbaren Blut. Und das ist auch etwas in meinem Leben, was für mich immer ganz wichtig war. Ich habe ganz früh schon, als ich mal ein Gespräch gesucht habe, mit einem Priester wegen einem Problem, das ich einfach immer wieder habe, hat er mir die Ziegenlitanei gegeben vom kostbaren Blut. Und das hat mich irgendwie auch geprägt. Und überhaupt auch im Kloster Glapurg, wenn ich manchmal dort gebetet habe, dann habe ich wie gesehen ein Bild, vorne der Tabernakel und wie das kostbare Blut aus dem Tabernakel fließt in Gang aber und dann so führen. Und was jetzt ganz speziell ist bei unserem Kloster, wenn man die Türli auftut von unserem Tabernakel, dann ist auf dem Tabernakel, der Tabernakel ist wie verdeckt durch zwei Türen und die kann man auftun. Und dann kommt der richtige Tabernakel und dort ist ein Kelch und rechts und links fließt ein Blutstrom runter. Und dann hat es so zwei Typen, die dort an dem Strom trinken. Und das Bild ist eigentlich das, was ich eigentlich schon innerlich getragen habe in mir. Eben das Trinken eigentlich von das kostbare Blut ist ja das Blut, das uns erlöst hat, aber es ist auch ein Liebesstrom, der Liebesstrom Gottes. Und das ist wirklich auch etwas, was mich immer wieder nährt, was ich auch immer wieder vollziehe innerlich. Das Trinken an dem Strom Gottes. Und auch das Wort ist für mich immer ganz wichtig gewesen, wenn da dürstet, der komme zu mir. Und das ist einfach, und es trinke, wer an mich glaubt. Aus seinem Innern werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und das ist wirklich, man könnte das, jeder kann das innerlich vollziehen, jeder hat seinen eigenen Zugang zu dem. Aber das ist jetzt etwas, was mich eigentlich ganz stark prägt. Und ich möchte auch noch sagen, in dieser Krise, die ich jetzt hatte, da hat mich eigentlich drei Sachen ganz enorm gedreht. Und die möchte ich eigentlich gerne weitergeben. Also das eine, der erste Punkt ist das Danke sagen. Also wenn ich in die Krise komme, dann nicht die Fehler bei den anderen suchen, sondern sagen, hoppla, jetzt muss ich selber wieder aufpassen und einfach dankbar sein. Dankbar sein für alles, was ich habe. Genau, und auf Jesus schauen. Und dann der zweite Punkt ist eben das Schauen auf Jesus, auf sein Kreuz. Und zwar, das hat mich auch die letzte ganz stark, hat mir Eindruck gemacht. Ich habe von zwei verschiedenen Heiligen gelesen. Das eine ist der heilige Konrad von Partham. Der hat gesagt, mein Buch ist das Kreuz. Und ein anderer Heiliger, ich weiß nicht, ob es der Bonaventura war oder so, der war ganz ein erfolgreicher gewesen. Und dann haben sie ihn gefragt, was denn sein Geheimnis sei, dass er so viel Versöhnungsarbeit und so viel Gutes könne wirken in der Kirche. Und dort hat er auch gesagt, eben im Kreuz finde er alles. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn er dir das findet, dann kann ich das auch finden. Und dann habe ich einfach bewusst angefangen, bei uns in der Kirche oder auch im Bettchor, haben wir ein wunderschönes Holzkreuz, habe ich ganz viel auf das Kreuz geschaut. Und ich habe einfach gemerkt, wie mich das verwandelt. Vorher habe ich immer auf meine eigene Erbärmlichkeit geschaut und habe mich verändern. Es ist nicht gegangen. Und dann habe ich den Blickwechsel gemacht. Anstatt auf mich zu schauen, auf meine Erbärmlichkeit, habe ich aufs Kreuz geschaut. Und das war eine unglaubliche Befreiung. Und das Kreuz ist ja auch unser Siegeszeichen. Es ist ja nicht umsonst, dass sie in den Schulen und überall das Kreuz nicht mehr haben wollen. Das ist Herrschaftsbereich. Das ist und ja, wichtig ist, dass wir das immer wieder anschauen. Und der dritte Punkt war dann für mich, der mir unglaublich geholfen hat aus dieser grossen Krise heraus, das kostbare Blut. Und das ist auch etwas, was ich jetzt von meinem geistlichen Begleiter, jetzt im Moment werde ich begleitet von unserem Spiritual im Haus, von Pater Markus Stecher. Er ist Palutiner und er hat mir dann immer wieder mal gesagt, eben mich selber mit meiner Schwäche soll ich mich ins kostbare Blut hineintauchen. Und dann einfach zu sagen, Herr, ich bin dein, ich bin ganz dir, ich gehöre dir. Und dann habe ich einfach gemerkt, wenn ich das immer wieder gemacht habe, wie vieles, vieles, auch ganz viele Ängste in mir, wirklich, weil ich immer mehr frei geworden bin. Und auf dem Weg bin ich immer noch eigentlich, dass ich einfach, ich habe auch schon viele Exerzitien jetzt gemacht, auch bei ihm, und arbeite ganz konkret an diesen Punkten, dass ich auch wirklich die Angst benenne, was es ist, und dann eben mit dem in den Blutstrom Jesu tauchen. Und ja, ich möchte einfach Gott danken für meine Berufung. Ich muss sagen, er ist der grösste Schatz für mich. Und ja, ich bin einfach so dankbar, dass er mich führt. Ich habe jetzt noch nicht, wie soll ich das sagen, ich bin jetzt schon lange da. Ich habe eine zeitliche Professur gemacht, im 2017. Und durch die Krisen, die jetzt eben wieder waren, ist es jetzt auch noch nicht zur Profess gekommen. Die Gemeinschaft war eigentlich bereit, sie zu mich aufzunehmen. Dann habe ich einfach nicht mehr wollen. Und nachher ist es jetzt einfach ein bisschen eben mit diesen Krisen gewesen. Und so Gott will, werde ich meine Profess hier ablegen, im nächsten Jahr. Aber ich habe einfach gesagt, Herr, wie immer es kommt, mein Leben ist in deiner Hand. Und das ist eigentlich das, was mich durchtreibt. Und das, wo ich auch zutiefst überzogen bin, ist ganz wichtig ist, dass man sich selber ist und dazu sich selber steht. Und das war auch ein ganz langer Prozess gewesen für mich, zu mich selber annehmen. Mit allen meinen Ecken und Kanten. Aber ich glaube, durch den Blick Jesu hat das dürfen stattfinden. Dass nicht auf mich schauen, meine Erbärmlichkeit, sondern auf ihn. Und dass ich auch, sicher, was ich auch mache, und das ist auch etwas, was mir der Pater Markus immer wieder sagt, dass ich sage, ich will dienen, ich will demütig sein, die Sachen, die ich merke, die ich selber noch nicht gut kann. Aber ich will es. Oder ich will rein sein. Und dann Jesus bitte, hilf du mir. Und das ist auch ein unglaublicher Schatz, dass wir es nicht selber müssen, aber die Bereitschaft müssen wir haben und den Willen dazu. Aber dann Jesus konkret bitte, dass er hilft. Und das ist auch eine grosse Kraft, etwas, was mich unglaublich stärkt auf meinem Weg. Und ich möchte auch an dieser Stelle besonders an meine Eltern danken, die mich durchgetragen haben bis heute. Sie stehen ganz zu mir. Sie sagen auch heute noch zu mir, egal ob du wirklich in diesem Klosterprofess machst oder nicht, wir stehen hinter dir. Und und das ist für mich natürlich ein unglaubliches Geschenk. Und das gibt mir natürlich auch einen Boden und eine Kraft, Eltern, die total hinter mir stehen und mich eigentlich begleiten, so oder so, mir auch den freien Willen lassen oder auch den Willen Gottes so annehmen, wie es kommt dann. Ja, also das ist so das, was mir jetzt so am meisten brennt auf dem Herzen. Und ich wünsche mir vor allem auch für die jungen Menschen, dass sie wirklich Gott kennenlernen, dass sie sich ganz für ihn öffnen können, weil ich sage, in der heutigen Zeit, wo so vieles schwierig ist mit dem Gender und alles, so viel Orientierungslosigkeit, so viel, wenn es den Menschen die Wurzeln auch, sogar im Geschlecht sein, im Geschlecht, dass er nicht mehr weiss, was er ist. Und da darf er einen Halt haben, Christus, das ist einfach etwas Wunderbares. Und Christus ist wirklich der, der uns in die Freiheit führt. Das darf ich wirklich bezeugen und ich möchte ihn loben und preisen und ihm Danke sagen. Amen, Halleluja.
Halleluja. Herzlichen Dank, Schwester Petra, für das schöne Zeugnis und für deine Offenheit, über deine Berufung können zu reden. Das ist auch nicht einfach. Und ich danke dir ganz herzlich für das Zeugnis, das du abgeleitet hast. Und Radio Gloria wünscht dir und der ganzen Gemeinschaft, auch der Schwester Miriam, alles Gute, reichen Gottes Segen. Und insbesondere auch du, wo so stark geführt worden bist von verschiedenen Personen, wünsche ich einfach alles Gute und auch, dass die kleine Theresa bei unserem Herrn eine treue Fürsprecherin für deine Anliegen ist und dass du dann nächstes Jahr auch kannst, wenn sie im Gottes Willen ist, die ewige Profess ablegen kannst. Nochmal ein herzliches Dankeschön und auch für die schöne musikalische Einlage, wo du uns geschenkt hast, ist wunderbar.
Danke.
Das war die Sendung mit der Schwester Petra Rüeg vom Kloster Leiden Christi in Gonten. Sie hat über ihren Berufungsweg geredet Und wenn Sie die Sendung noch hören möchten, dann finden Sie das auf Podcast oder Sie können im Studio eine CD bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen. Reichen Gottes Segen wünsche ich Ihnen, Ihre Andrea Marti.